Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Tag 8 der Australian Open ist beendet. Wir kennen jetzt alle 8 Viertelfinalisten, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Es wurde mal wieder ein später Abend mit Novak Djokovic, spätem Sieg gegen Daniel Medvedev. Herzlich willkommen zu unserem 8. Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Da machen die Leute einmal, oder die Spielerinnen und Spieler, einmal mal ein paar Wochen Urlaub und schon meinen sie, 5-Stunden-Matches hier hinlegen zu müssen.
Die Australian Open stehen ja im Ruf, die qualitativ besten Grand-Slam-Matches jedes Jahr offerieren zu können, eben wegen der Pause. Aber es hat den Effekt, dass es sich häufig zieht, weil eben auch noch alle fit sind und alle lange mithalten können. Und auch wenn wir ein paar Verletzungen gesehen haben, die meisten können hier ein ziemlich hohes Tempo, ziemlich lang gehen. Und das bedeutet für uns, es wird spät.
Ja, es wird spät, aber du hast es gerade gesagt, die Matches auf einem qualitativ sehr, sehr hohen Niveau. Das Turnier macht wirklich sehr viel Spaß. Wir haben heute ein Match erlebt, das so ein bisschen als das vorweggenommene Endspiel bei den Damen gezeigt worden ist, beziehungsweise auch angekündigt worden war. Und wir haben es als Match des Tages, weil es dann auch eine sehr, sehr hohe Qualität hatte, nämlich das Match zwischen Serena Williams und Simona Halep. Simona Halep, die Nummer 1 der Welt, Serena Williams wohl die beste Spielerin der Geschichte im Tennis. Und sie trafen heute aufeinander im Achtelfinale, schon im Achtelfinale, weil Serena Williams nur an 16 gesetzt war. Und es war so ein bisschen ein Drama in drei Akten. Im ersten Satz fühlte sich, wie Simona Halep hinterher in der Pressekonferenz sagte, Halep wie von einem Zug überrollt. Im zweiten Satz konnte Halep dann mithalten bzw. das Spiel an sich reißen. Und im dritten Satz war es dann eine ganz enge Geschichte, bis dann Serena Williams das Break gelang. Es war so ein bisschen wirklich das Drama in drei Akten, oder?
Oh, das kann man so beschreiben. Und der Höhepunkt kam im dritten Satz oder im dritten Akt in dem Fall. Im ersten war Serena einfach viel zu gut. Sie hat sehr solide aufgeschlagen. Bei Halep kam da nicht so viel. Halep hat sich wegdrängen lassen, während Serena eben in der Lage war, das Spiel schön breit zu machen, ihre fantastischen Cross-Court-Vorhände und Rückhände einzusetzen und es auch vom Return her zu dominieren. Im zweiten hat man dann eben gesehen, was die große Stärke ist von Halep. Und das ist es, A, natürlich mitzuhalten und alles zu absorbieren, was die Gegnerin ihr entgegenwirft, aber dann B, eben die Linien entlang gehen zu können. Und das hat sie teilweise wunderbar gemacht, gegen den Lauf von Serena Williams oder einfach vorbereitend, um es dann mit dem nächsten Schlag abzuschließen. Und im dritten haben beide auf recht hohem Niveau gespielt. Und Halep hatte ihre Chancen. Ich glaube, deren 3 bei 3-2
genau, aus 3, ihrer 2, Sicht. 3-2 war es, genau. Und da hatte sie 3 Breakchancen.
Ja, und Serena hat dann ihre genutzt bei 3-3, hat das Match für sich entschieden. Aber so viel lag zwischen den beiden nicht. Am Ende war es wahrscheinlich der Aufschlag, der es entschieden hat, auf den sich Serena dann verlassen konnte. Aber es war sicherlich der größte Test für sie in diesem Turnier, der größte Test seit langem, würde ich sagen.
Was mich halt wieder, immer wieder beeindruckt und auch heute wieder beeindruckt hat, ist dieser One-Two-Punch von Serena Williams. Und ich habe das dann auch schon wieder häufiger gehört. Mensch, man muss doch Serena eigentlich nur zum Laufen bringen. Sie ist doch nicht mehr so gut zu Fuß. Das Problem ist, das muss man ja erstmal schaffen. Dieser One-Two-Punch, über den ich spreche, ist halt der Aufschlag und der zweite Schlag nach dem Aufschlag, den sie so unglaublich gut platziert, mit dem sie meistens schon Winner schlägt, mit dem sie meistens schon den Punkt dann machen kann. Und sich diesem Gewitter entgegenzustellen, das gelingt halt den wenigsten Damen. Und sie müssen ja erstmal reinkommen, sie müssen ja erstmal in diese Ballwechsel kommen, damit sie in die Gelegenheit kommen, überhaupt Serena zum Laufen zu bringen. Und das macht und das verhindert Serena ja auf hervorragende Art und Weise. Und das hat sie vor allen Dingen im ersten Satz gemacht, allerdings dann auch im dritten Satz.
Ja, und selbst wenn es gelingt, sie ans Laufen zu bringen, natürlich, sie ist entfernt von dem, was sie mal war als Athletin. Aber sie ist eben immer noch in der Lage, zum Beispiel Bälle aus dem Lauf heraus einfach so gut zu platzieren, dass sie selbst eine Spielerin wie Halep auskontern kann oder sogar überwinden kann. Und da waren einige heute dabei, wo sie Schlag war zum Beispiel, den Winkel einfach von der Vorhand her zu finden oder mit der Rückhand einfach einen sehr, sehr tiefen Schlag zurückzubringen, wenn sie dorthin gedrängt wurde, von dem dann Halep einfach keinen Konter ansetzen konnte. Ein Ball, der mir auch aus dem dritten Satz bleibt, da ist Simona Halep wieder die Linie entlang gegangen und das auf durchaus spektakuläre Art und Weise. Serena hat sich hinbewegt und hat ihn sehr, sehr gerade mit der Rückhand die Linie entlang geschossen und da hatte Halep dann keine Chance mehr. Und ja, es ist ein gewisses Stückwerk, was dort bei Serena ist, aber das Stückwerk ist halt auf so hohem Niveau und wird unterstützt von dem, was du dort eben beschrieben hast, diesem One-Two-Punch, diesen sehr, sehr schnellen, präzisen Entscheidungen. Und das ist es ja. Es ist ja nicht nur Power, es ist ja auch Präzision. Und diese beiden Aspekte sorgen einfach dafür, dass sie an einem Tag wie heute, wo sie konzentriert ist, wo sie nicht nervös wird, das sorgt dann eben dafür, dass sie das auf überragend hohem Niveau immer noch machen kann und selbst von jemand wie Halep heute nicht gestoppt werden konnte.
Und Halep muss sich gar nicht so richtig viel vorwerfen. Vielleicht im ersten Satz, dass sie nicht reingekommen ist in dieses Match, dass sie es nicht geschafft hat, den Aufschlag von Serena Williams zu retournieren, dass sie es nicht geschafft hat, die Linien entlang zu spielen, weil du hast es gesagt, im zweiten Satz kamen die Vorhand und die Rückhand, kamen sie immer wieder Longline und sie hat Traumpunkte gemacht. Ich glaube, das ist das Einzige, wo sie sich vielleicht so ein ganz kleines bisschen Vorwürfe machen kann, weil der zweite und der dritte Satz waren hervorragend. Der dritte Satz, wie gesagt, sie hat ihre Chancen nicht genutzt, auch das wird sie sich wahrscheinlich noch vorwerfen, aber im Rest, da ist sie einfach auf eine, ich sage jetzt mal, 5% bessere Spielerin heute getroffen.
Wir werden nachher noch über Alexander Zverev und dessen Fehlstart sprechen. Und das Problem von dem Fehlstart ist dann eben nicht mal unbedingt der zweite Satz oder das Problem ist nicht nur einen Satz zu gewinnen, sondern dass dann eben schon die Situation da ist, wo man auf einen guten Spieler, gute Spielerin trifft und mit dem Rücken zur Wand ist. Und Simona Halep konnte sich dann eben dieses eine Konzentrationsloch oder vielleicht war es gar kein Konzentrationsloch, aber dieses eine Leistungsloch im dritten Satz nicht erlauben, weil Serena dann eben in der Lage war, das für sich zu entscheiden. Und sagen wir, Simona Halep wäre so wie im zweiten Satz rausgekommen, im ersten hätte den gewonnen und hätte dann den zweiten mit unglücklichen Situationen verloren, dann wäre das verkraftbarer gewesen, als wenn es im dritten Satz passiert. Und das ist bitter für Simona Halep und sie wird sich drüber ärgern, aber der Unterschied zu früher ist natürlich, dass überhaupt das Match zurückgekommen ist, denn es gab häufig genug Situationen, wo sie dann in solchen Matches es nicht unbedingt abgeschenkt hat, aber aus dieser Negativitätsspirale nicht mehr rausgekommen ist, wo sie dann ja eben das so ein bisschen an sich hat vorbeilaufen lassen. Und hier hat sie sich auf das Niveau von Serena besiegt, konnte dann aber eben im dritten Satz ihre Chance nicht nutzen, wenn Serena es gemacht hat. Und manchmal ist es eben genauso simpel. Sie nutzt die Chance nicht, Serena nutzt sie, wäre natürlich spannend geworden. Hätte Halep sich das Break im dritten Satz geholt, hätte sie das dann transportieren können zum Sieg, man weiß es nicht. Aber die Chance wäre dann natürlich wirklich da gewesen.
Wir können über Simona Halep sogar noch eine Breaking News berichten. Sie hat nämlich einen quasi neuen Trainer, den sie jetzt auf einer Trial-Basis engagiert hat, Thierry van Kleemput. Der hat gestern quasi den Laufpass bekommen von David Goffin. David Goffin hat gestern bekannt gegeben, dass er und Thierry van Kleemput nicht mehr zusammenarbeiten werden. Und dann hat es keine 24 Stunden gedauert, bis er mit Simona Halep ein paar Bälle geschlagen hat, beziehungsweise sie eingespielt hat. Und jetzt haben sie gesagt, bis Doha und Dubai werden sie auf einer Trial-Basis zusammenarbeiten. Thierry van Kleemput war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, als er einen Job suchte.
Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht viel über seine Arbeit. Aber wenn man sich natürlich anschaut, was Goffin macht, was Halep macht, es sind gewisse Ähnlichkeiten da zu erkennen. Von Zweien, die nicht so groß sind wie ihre Konkurrenz, die aber wunderbar kontern können, die wunderbar präzise Schläge spielen, die beide in ihrem Naturell vielleicht ein bisschen ruhiger eher sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass es gut passt, ohne jetzt eben wirklich Details zu wissen, aber du hast angesprochen, da war entweder am perfekten Ort oder Goffin hat festgestellt, dass sein Trainer vielleicht schon am zu perfekten Ort war, und zwar für Halep.
Ja, Simona Halep und Thierry van Kleemput jetzt erstmal zusammen auf der Tour unterwegs. Doha und Dubai, die Turniere, die Mitte Februar dann stattfinden werden. Diese beiden Riesenturniere für die Damen. Serena Williams trifft jetzt auf Karolina Pliskova. Und Karolina Pliskova hat heute ihrer quasi mit Lieblingsgegnerin mal wieder so richtig den Laufpass gegeben. Die Bilanz von Karolina Pliskova gegen Garbiñe Muguruza ist jetzt bei 8-2. 6-3, 6-1 ging es heute aus für Karolina Pliskova gegen Garbiñe Muguruza. Muguruza hatte überhaupt keine Chance. Und ich könnte mir vorstellen, dass Muguruza daran verzweifelt, dass Karolina Pliskova wenig Schnitt in ihren Schlägen hat.
Ja, und vor allem scheint Pliskova genau zu wissen, was auf der anderen Seite des Netzes passiert. Es war ein Match, in dem sie, okay, wir haben gestern über Statistiken gesprochen, aber in dem sie anscheinend nur 3 Unforced Errors gemacht hat. Und es wirkte einfach so, als wenn sie immer genau wüsste, was Muguruza als nächstes machen würde. Und Muguruza, du hast es gesagt, hat wahrscheinlich Probleme mit dem Schnitt, hatte heute auch mal wieder Probleme mit der Vorhand. Sie ist einfach ein bisschen harmlos zwischendrin auf der Vorhand. Und wenn sie nicht harmlos ist, dann tendiert sie dazu, Fehler zu machen. Und wenn sie nicht eins von beiden macht, dann ist sie wahrscheinlich eine der 2 besten Spielerinnen der Welt. Das Problem ist, der Fall ist nicht so häufig oder tritt im Moment nicht so häufig ein. Aber man muss halt auch einfach sagen, Pliskova sehr gut aufgeschlagen, hat viel in der Defensive zurückbekommen, hat die Angriffschancen sehr präzise genutzt, ist häufig zwar auf die Winner gegangen, aber eben nicht unbedingt Hochrisiko, sondern einfach schön hinten platziert, geguckt, dass sie dann vorne am Netz die Sachen weggeräumt hat oder im Halbfeld die Sachen weggeräumt hat. Und da, fand ich, konnte man zum ersten Mal wirklich so ein bisschen sehen, mit wem sie jetzt eben zusammenarbeitet, mit Conchita Martinez oder Nate Stubbs, 2 Spielerinnen, die sie, oder 2 Trainerinnen vielmehr, die sie dazu bekommen wollen, mehr ans Netz zu kommen, hat man hier gesehen. Für Muguruza sicherlich eine bittere Geschichte. Sie wird trotzdem einigermaßen zufrieden sein. 4. Runde, schon mal ein paar Punkte fürs Jahr mitgenommen. Wir wissen, ihre Stärken sind in Wimbledon, sind bei dem French Open, wird sie wahrscheinlich wieder um den Titel mitspielen. Für Pliskova war das hier eine beeindruckende Leistung.
Und ich würde ihr auch sagen, Karolina Pliskova wird hier viel zu selten genannt im Kreis der absoluten Favoriten. Wir haben in unserer ersten Sendung Chip and Charge noch über sie gesprochen, als sie so gut gespielt hatte. Das Problem ist halt, dass ihre nächste Gegnerin eine ist, wo sie die klare Außenseiterin ist. Serena Williams, der macht dieser fehlende Schnitt von Karolina Pliskova eher wenig aus.
Gut, der Vorteil ist natürlich, dass Karolina Pliskova sie schon mal besiegt hat. Und zwar in einem Grand Slam Halbfinale, damals bei den US Open. Pliskova weiß eigentlich, wie es geht, aber es riecht natürlich jetzt schon danach, dass genau dasselbe passiert wie bei den US Open. Auch da sind sie im Viertelfinale aufeinander getroffen. Pliskova hatte einen richtig guten Satz, ersten Satz, hatte Chancen, das Match für sich zu entscheiden. Den Satz für sich zu entscheiden. Hat dann ein paar leichte Fehler drin gehabt. Der Aufschlag kam auf einmal nicht mehr ganz so gut. Und dann ist ihr das Match entglitten. Und das darf hier natürlich überhaupt nicht passieren. Wenn Karolina Pliskova auf allerhöchstem Niveau serviert, dann gebe ich hier sogar eine 50% Chance. Wir wissen nur nicht, ob sie auf dieses Aufschlagsniveau hinkommen kann. Wenn ja, dann glaube ich, dass sie mittlerweile so viel gelernt hat in den letzten Monaten, dass sie Serena schlagen kann. Aber es ist eben dieses große Aber, kann sie ihren Aufschlag auf das Niveau heben?
Ja, und das wird sie müssen. Und sie wird eine hervorragende, eine fast makellose Aufschlagsleistung bringen müssen, um hier gegen Serena zu gewinnen. Das zweite Viertelfinale, was heute ermittelt worden ist, das werden Naomi Osaka und Elina Svitolina bestreiten. Naomi Osaka hatte alle Hände voll zu tun gegen Anastasia Sevastova, um mit 4-6, 6-3, 6-4 zu gewinnen. Und Elina Svitolina hat auf Twitter gibt es immer den Hashtag Amazing Scorelines Match gegen Madison Keys mit 6-2, 1-6 und 6-1 gewonnen. Lass uns erstmal über Svitolina sprechen, die auch immer noch große Probleme hat, die Turniere, die sie im normalen Rahmen spielt, Premier 5 Turniere eventuell, dann diese Ergebnisse dann auf Grand Slam Niveau umzumünzen. Aber sie hat ihr 4. Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht, durch diesen Dreisatzsieg gegen Madison Keys in einem Spiel, was auch ein Drama in 3 Akten war, aber das war eher wenig spannend. 6-2, 1-6, 6-1. Es war in allen 3 Sätzen eine Spielerin so viel besser als die andere, dass das wirklich sehr, sehr außergewöhnlich war. Und Madison Keys hat im 3. Satz, was ich komisch finde, ist, dass Madison Keys in diesen Sätzen kein taktisches Mittel hat, um vielleicht etwas mal zu ändern, weil sie hat versucht, weiterhin aggressiv zu spielen, vielleicht überaggressiv zu spielen und hat dann die Fehler gemacht im 3. Satz und vor allen Dingen auch im 1. Satz. Und diese fehlende Variabilität, mal das Spiel umzustellen, mal vielleicht was anderes zu machen, ich glaube, das fehlt Madison Keys nochmal, um Grand Slams zu gewinnen. Ich meine, sie war schon im Finale bei den US Open, aber das fand ich heute offensichtlich und das konnte Elina Svitolina meiner Meinung nach. Wie geht's dir da bei dieser Beurteilung?
Ja, es war eine spannende Geschichte, weil denn es gab 3 Akte und den Bonusakt. Das war dieses 16-Minuten-Spiel Anfang des 3. Satzes, was Svitolina, glaube ich, nach der Abwehr von 5, 6, 7 Breakbällen sowas um den Dreh für sich entschieden hat. Und danach ist Keys eingebrochen. Und danach hat Keys eben genau das gemacht, was du gerade auch analysiert hast, dass sie eben nicht in der Lage war, Plan B, Plan C, Plan D heraus oder hervorzuzaubern. Und das war ja zum Beispiel auch ein bisschen das Problem bei diesem angesprochenen Grand Slam-Finale, was sie verloren hat gegen Sloane Stephens. Da konnte sie auch nur Plan A gehen und Plan A hatte damals Sloane Stephens das perfekte Antimittel für und hat das für sich entschieden. Und das ist natürlich das Problem von Keys. Die Frage ist, woran liegt es? Zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat es wirklich einfach oder sie weiß, sie wird garantiert wissen, dass sie was anders machen muss, aber weiß einfach noch nicht exakt, wie sie es im Moment umsetzen muss, braucht also jemanden, einen Coach, der ihr das erklärt, oder das andere, sie ist einfach nicht fit genug, um sich auf eine andere Art von Tennis einzulassen. Das ist auch möglich, denn sie hatte hiervor nicht gespielt, wir wissen nicht, wie 100% fit sie wirklich war, und wenn man natürlich, was weiß ich, fehlen 20% bei der Fitness, dann geht die Tendenz eher dahin, Risiko zu gehen. Aber es ist natürlich bei ihr schon so, dass sie sowieso ein eher offensives Naturell auf dem Tennisplatz hat. Und heute hat es sich nicht ausgezahlt, in der Vergangenheit hat es sich häufiger ausgezahlt, aber wenn sie diesen Schritt noch machen will, zur Grand Slam Championess, dann wird sie irgendwas ändern müssen. Entweder wirklich richtig fit werden, gucken, dass sie an ihrem Körper arbeitet, an den Verletzungen arbeitet, zumindest die, die sie selber so ein bisschen im Griff haben kann, oder aber sie wird taktisch eine Erweiterung vornehmen müssen. Und dann schaut man sich Svitolina an, die sehr passiv gespielt hat in ihrem letzten Match, die wirklich so ein bisschen sich dem Schicksal ergeben hat und einfach alles ausgegraben hat, bis sie das gewonnen hat. Und dann kommt sie hier hin, spielt kein perfektes Tennis, aber ist offensiv genug und hat um ihren Aufschlag einiges aufgebaut. Den fand ich heute ganz gut und präzise. Wenn er kam, der erste Aufschlag, zweite wackelte immer noch ein bisschen, aber wenn der erste kam, hat sie gute, schnelle Punkte darum gemacht. Sie war diejenige, die eben nicht so weit hinter der Grundlinie gewartet hat, Ausnahme zweiter Satz, sondern eben ein bisschen in die Grundlinie reingegangen ist, geschaut hat, dass sie mit ihren Winkeln auch gerade auf der Vorhand den Platz ein bisschen öffnet, dass sie Keys ein bisschen ans Laufen bringt, sie selber natürlich in der Abwehr alles zurückbekommt. Und das war in den zwei Sätzen, fand ich, eine richtig gute Leistung. Ob es Grand-Slam-Siegerin-Leistung ist, müssen wir mal gucken. Aber ich denke, das ist ein Matchgewinn, den sie sich auf jeden Fall ans Revers heften kann und sagen kann, hey, hier habe ich eine richtig gute Gegnerin geschlagen auf einem Level, wo mir das noch nicht so häufig gelungen ist.
Hast du schon den Instagram-Account von ihr und Gael Monfils abonniert?
Ich bin zwar auf Instagram, aber war seit 2 Jahren nicht mehr darauf, aber ich habe gesehen, dass es ihn gibt. Ich habe auch gesehen, dass Kiki Mladenovic gesagt hat, sie und Dominic Thiem werden das nicht zusammen machen, aber das Video, was die beiden Svitolina und Monfils draufgestellt haben, das ist mir schon über den Weg gelaufen und ja, die Jugend von heute.
Ja, diese jungen Leute heutzutage.
Ja, in meiner Umgebung gibt es auch junge Leute, die mich verspotten, dass ich mit Instagram nicht so viel anfangen kann, aber ja, nicht ganz meine Plattform.
Opa Thies und Opa Joubert erzählen vom Krieg. Lass uns lieber darüber sprechen, dass wir noch ein viertes Match heute hatten bei den Damen, nämlich das von Naomi Osaka und Anastasia Sevastova. Naomi Osaka hat das Match gewonnen, hat sich durchgekämpft, ähnlich wie im Match gegen Suwai Shee. Sie wusste vorher, auf was sie sich einlässt. Suwai Shee war so unorthodox. Auch Anastasia Srivastava spielt relativ unorthodox, auch wenn das die 1.0-Version von Suwai Shee ist. Und trotzdem hatte Naomi Osaka heute wieder größte Probleme. Man kann es allerdings auch positiv formulieren. Sie hat mal wieder sehr viele Probleme vor sich und sehr viele Aufgaben vor sich gestellt bekommen und die hat sie gelöst und sie hat sich am Ende durchgebissen. Was Naomi Osaka an nervenstarken Leistungen hier vollbringt gegen Suwai Shee und jetzt gegen Anastasia Srivastava, das lässt mich den Hut ziehen. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und Srivastava ist wirklich ganz knapp hier am Viertelfinale vorbeigeschrammt. Und das war eine tolle Partie, das war eine sehr sehenswerte Partie, in der sich Osaka dann durchgesetzt hat, weil sie die 2% bessere Spielerin vielleicht am Ende war.
Ja, und wenn wir den größeren Kontext mal für beide herstellen. Sevastova hat bei den US Open ihr erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht, danach nicht unbedingt überragend gespielt, aber solide Resultate gehabt und sie kommt zum nächsten Grand-Slam-Turnier und erreicht hier die vierte Runde. Und sie war in der Vergangenheit nicht immer ein Dauergast in den dritten, vierten Runden und in Viertel- und Halbfinals bei Grand-Slam-Turnieren. Von daher eine Konstanz, die sich auszahlen wird über das Jahr hinweg. Und bei Osaka ist es natürlich noch auffälliger. Sie hat das letzte Grand-Slam-Turnier gewonnen und steht hier im Viertelfinale. Und wenn wir uns bei Herren und Damen angucken, diejenigen, die in den letzten Jahren zum ersten Mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben, die haben sich häufig im nächsten schwer getan, sind häufig früh ausgeschieden. Und klar, sie hat jetzt ein paar Monate dazwischen, um sich auch an den Gedanken zu gewöhnen. Trotzdem, sie hat ihre Form einigermaßen gehalten und ist hier ins Viertelfinale eingezogen. Und das, denke ich, ist erstmal super positiv für sie. Und wird dafür oder spricht dafür, dass sie sich in Zukunft genau in solche Situationen wird bringen können, in denen sie Grand Slam-Titel gewinnen kann. Und wenn man jetzt auf das Match schaut, dann würde ich dir zustimmen. Das war vor allem Arbeit, die sie dort geleistet hat. Sie musste sich auch ein bisschen adaptieren innerhalb des Matches. Sie musste schauen, dass sie viele Grundschläge unterbringt, dabei aber eben nicht so hohes Risiko eingeht, also nicht überdreht, wie man es leicht gegen Sevastova machen kann. Sie musste so ein bisschen zulegen, auch beim Return. Auch das ist ihr gelungen. Am Ende war es eine super knappe Geschichte, die sie aber für sich entschieden hat. Und wie gesagt, hier zählt für mich am meisten das Resultat und nicht die Leistung. Und das Resultat sagt, dass sie hier im Viertelfinale steht. Und selbst wenn sie da rausgeht gegen Svitolina, was nicht unmöglich ist, dann denke ich, kann sie sehr zufrieden sein.
Es wurde heute noch sehr viel über den Habitus von Anastasia Sevastova auf dem Platz diskutiert, ob das nicht eventuell zu viel wäre. Sie ist eine, die sich sehr beschimpft, die ihre Box beschimpft, die auf alles böse ist etc. Die Frage kann man sich stellen, ob das eventuell in irgendeiner Weise hinderlich ist für sie. Ich habe es bislang noch nicht als so anstrengend empfunden. Wie ging es dir?
Ja, ich erinnere mich, das erste Mal habe ich sie irgendwie gesehen in der Wimbledon-Quali vor einem Jahrzehnt oder so. Und da war sie auch schon so gewesen. Also ich glaube, es ist einfach Teil ihres Naturells, dass sie primär erstmal den Weg in die Negativität sucht, in Stresssituationen. Und das ist natürlich eine Stresssituation für viele, eben hier auf dem Platz zu stehen. Und es ist nicht so, dass es ihr, glaube ich, jetzt bei den Resultaten so sehr im Weg steht, so dass man jetzt denkt, okay, sie zieht sich so weit runter, dass sie dann eben Matches unbedingt in einer großen Zahl verliert, die sie auch gewinnen könnte. Jetzt ist die Frage, ist es anstrengend für diejenigen, die zuschauen? Möglich, aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt etwas, was für sie von großer Bedeutung sein sollte, wie das nach außen wahrgenommen wird. Wenn es ihr nicht im Weg steht, dann denke ich, passt das schon. Aber es ist jetzt natürlich so, dadurch, dass sie eben diese großen Matches jetzt bekommt und Grand Slam Matches sind große Matches, da rückt sowas natürlich so ein bisschen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Und es wird genug Leute geben, die sich so ein bisschen dran aufhängen, ein bisschen nerven. Die Frage ist, ob man jetzt für sie bewerten muss, ob sie hilft, muss man wahrscheinlich eher nicht.
Tja. Anastasia Sevastova steht auf jeden Fall nicht im Viertelfinale. Naomi Osaka steht im Viertelfinale. Sie trifft auf Elina Svitolina. Wir haben die anderen drei Matches noch, die nämlich zwischen Serena Williams und Karolina Pliskova, Osaka Svitolina. Wir haben Kvitova gegen Barty. Und wir haben Pavlyuchenkova gegen Collins. Und zu Kvitova gegen Barty ist unsere neue Gewinnspielfrage. Wie viele Breaks gibt es da morgen im Match zwischen Petra Kvitova und Ashley Barty? Schreibt uns auf Twitter, @chipundcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge die Antwort. Und mit etwas Glück könnt ihr dann eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen. Das zu den Damen, jetzt kommen wir zu den Herren.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Auch die Herren haben heute vier Viertelfinalisten ermittelt und wir müssen als erstes über das längste Match sprechen, weil das auch das kontroverseste Match am Ende war. Es war das zwischen Pablo Carreño Busta und Kei Nishikori. 5 Stunden haben die beiden sich gegenüber gestanden und haben gekämpft. Ja, ums Überleben bzw. um den Einzug in dieses Viertelfinale. Pablo Carreño Busta stand schon mit 2-0 Sätzen in Führung, nachdem er den ersten Satz in einem spektakulären Tiebreak mit 7-6 gewonnen hatte, den zweiten mit 6-4 gewonnen hatte, konnte Nishikori den dritten im Tiebreak mit 7-6 gewinnen, den vierten mit 6-4. Und dann stand es 8-5 im Tiebreak des fünften Satzes, im Entscheidungstiebreak des fünften Satzes für Pablo Carreño Busta. Es gibt einen Ball, der von Kei Nishikori an die Netzkante gespielt wird, der fällt dann ins Aus, laut Linienrichter. Nishikori spielt den Ball aber nochmal rüber ins Feld. Der Schiedsrichter sagt aus, Pablo Carreño Busta challenged diesen Call und es wird gezeigt, dass dieser Ball gut gewesen sei. Und danach hat der Schiedsrichter nämlich gesagt, yo, der Ball war noch von Nishikori gespielt, also deswegen ist es ein Punkt für Nishikori und nicht nochmal eine Wiederholung des Ballwechsels. Pablo Carreño Busta hat dann sehr lange diskutiert mit dem Schiedsrichter, hat sich komplett rausbringen lassen. Nishikori hat den Tiebreak mit 10-8 gewonnen. Eine leider sehr unglückliches Ende für dieses Match, was vorher 5 Stunden höchste Unterhaltung bot, wurde dann auf einen Punkt runtergebrochen und Pablo Carreño Busta ist wutentbrannt vom Platz gegangen, hat den Schiedsrichter noch beleidigt, hat sich hinterher in der Pressekonferenz entschuldigt. Aber das war schon ein bitterer Punkt, dass der nicht wiederholt worden ist. Das war eine, meiner Meinung nach, sehr unglückliche Entscheidung des Schiedsrichters.
Ja, würde ich dir zustimmen. Ich bin mir sicher, dass wir dazu noch irgendwas hören werden. Sowieso ist es ja einfach so, dass es einen, nicht unbedingt einen Graubereich, aber vielleicht einen Bereich um diese ganzen Challenges oder um Punktwiederholungen gibt, der einfach mal einer besseren öffentlichen Erklärung auch gebraucht. Oder einem klarstellen, was eben manchmal passiert oder was passieren sollte. Und das war hier so ein bisschen das Problem. Und ich kann Carreño Busta schon verstehen, dass er sich da so aufgeregt hat, ob das unbedingt dazu führen sollte, dass ein Match, in dem er immer noch 2 Punkte vorne lag, so abgibt. Das ist die Frage. Vor allem, wenn es natürlich eine riesige Chance für ihn ist, in ein Viertelfinale bei einem Grand Slam einzuziehen. Darüber wird er sich wahrscheinlich am meisten ärgern. Trotzdem kann ich verstehen, wie sehr er sich darüber aufregt, wie sehr ihn das mitnimmt, gerade nach 5 Stunden. Es war ja eben nicht nach 10 Minuten. Die beiden haben sich ja wirklich gegeben. Und Carreño Busta hatte so viele Chancen in diesem Match, das für sich zu entscheiden. Er hätte den 3. Satz gewinnen können nach den ersten beiden. Er hätte den 5. gewinnen können, nicht nur als er im Tiebreak vorne lag. Und immer wieder kam Nishikori zurück und bekam dann eben am Ende, muss man so sagen, eine glückliche Entscheidung in seine Richtung und entscheidet es, oder gewinnt es. Und bitter, bitter, bitter für Carreño Busta.
Er führte ja sogar mit Break nach dem 5. Satz. Also es gab andere Situationen, über die er sich mehr hätte ärgern können, aber das ist natürlich eine überaus dramatische Geschichte. Ich möchte noch einmal gerade darüber sprechen, Ken Nishikori, der so verletzungsanfällig war in den letzten Jahren, der keinen guten Eindruck hinterließ, der verdient sich sein Geld, sein Preisgeld hier auf die härtestmögliche Art und Weise. Es war jetzt sein 3. 5-Satz-Match, es war sein 2. Match-Tiebreak im 5. Satz und er scheint immer noch fit zu sein. Dass er jetzt wahrscheinlich komplett auf sein wird für das Match gegen Novak Djokovic, das steht für mich auch fest. Aber wie er dieses Viertelfinale erreicht hat, Mr. Ironman Nishikori, möchte man sagen.
Ja, vor allem weiterhin der Entscheidungssatzkönig. Ich glaube, er ist ja immer noch in der Open Era derjenige mit den meisten gewonnenen Entscheidungssätzen, wenn man es jetzt einfach als Prozentanzahl sieht. Und das ist natürlich nicht unbedingt etwas, was man mit ihm in Verbindung bringt, als der Nervenstärkste und derjenige, der eben in der Lage ist, seine Gegner in auch den engsten Situationen niederzuringen. Aber hier zeigt er, warum er diese Bilanz hat. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, warum ist er unter Umständen so häufig in der Situation, dass er das überhaupt machen muss und trägt das dazu bei, dass er eben nicht immer vollkommen fit ist. Und eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ich glaube, wir haben es auch noch gar nicht angesprochen, wie finden wir nach 8 Tagen Australian Open diesen Entscheidungstiebreak? Finden wir ihn besser als einen normalen Tiebreak? Gehört er dahin, gehört er nicht dahin? Ich muss sagen, ich finde es eigentlich eine ganz spannende Geschichte, finde es auch gar nicht so unklug, mehr Punkte in so einem Entscheidungssatz-Tiebreak spielen zu lassen, aber ich weiß gar nicht, was deine Meinung dazu ist.
Also ich mag den Entscheidungssatz-Tiebreak auch bis 10, allerdings nicht bei 6-6. Da hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn man sich angeglichen hätte, zum Beispiel an Wimbledon, die sagen, bei 12-12 wird es dann einen Entscheidungssatz-Tiebreak geben, da würde ich dann eher mitgehen, weil ich glaube, dass dem einen oder anderen Match hier bei diesem Turnier noch dieses ein oder andere Spiel gut getan hätte. Also ja, Entscheidungssatz-Tiebreak, wir müssen das Spiel irgendwann beenden und da bin ich ein ganz klarer Freund für, vielleicht war erst bei 8-8 oder 9-9 oder so.
Ich denke auch, irgendwo da wird man sich wahrscheinlich treffen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die 4 Grand Slams in 5 Jahren noch 4 unterschiedliche Regelungen haben werden. Und vielleicht wird es 9-9 für alle. Und dass das dann eben so ein bisschen der neue Standard wird, der dann vielleicht auch bei den Olympischen Spielen und im Davis und im Fed Cup irgendwie durchgesetzt wird. Ich vermute, irgendwie so wird was kommen. In diesem Jahr werden wir alle 4 Formate nochmal vorgeführt bekommen. Mir gefällt es. Aber ich würde dir zustimmen, dass es vielleicht nicht unklug ist, zum Beispiel bis 9-9 oder 12-12 laufen zu lassen.
17-8 ist übrigens die Bilanz von Ken Nishikori, 18-8 jetzt inzwischen, die Bilanz von Ken Nishikori bei Entscheidungssatz-Tiebreaks Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Statistik, die er da hat. Er hat gegen Karlovic hier mit 7-6 im fünften Satz gewonnen. Vorher hatte er 2018 in New York mal gegen Kevin Anderson verloren. Aber insgesamt ist das eine sehr gute Statistik von ihm. Kenny Shikoh, wir haben gerade darüber gesprochen, er trifft jetzt auf Novak Djokovic. Der hatte selber heute sein Päckchen zu tragen gegen Daniil Medvedev. Die beiden haben über 3 Stunden gebraucht. Daniil Medvedev hat ein bisschen überraschend den zweiten Satz gewonnen mit 7-6. Aber ansonsten war es für Novak Djokovic dann doch eher leichterer Natur, obwohl er über 3 Stunden spielen musste und erst nach 1 Uhr sein Spiel beendet hatte. 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 heißt es am Ende für Djokovic. Wir haben auf der einen Seite gesehen, dass Djokovic erstmal besiegt werden muss bei Best of Five. Wir haben auf der anderen Seite gesehen, dass Daniil Medvedev zu höherem berufen ist, aber ihm vielleicht noch etwas früh die Puste ausgeht, weil er sah schon nach 1,5 Sätzen ziemlich auf aus.
Ja, ich glaube, genau so können wir sagen. Denn er hatte ja auch seine Chancen noch in den Sätzen 3 und 4. Das Problem war einfach, man hatte zumindest von außen das Gefühl, er spielt einen großartigen Ballwechsel oder 2 und dann ist er halt die nächsten 3 bis 4 Ballwechsel nicht in der Lage, dieses Tempo mitzugehen. Und das zeichnet Djokovic ja einfach aus. Das ist auch Murray immer ausgezeichnet, in gewisser Weise auch Nadal, dass sie eben in der Lage waren, einem großartigen Ballwechsel noch 2, 3, 4 weitere von denen folgen zu lassen. Und das ist dann natürlich der Unterschied zu jemandem wie Medvedev. Man sieht, warum er, ja, vermutlich mal sehr weit nach oben kommen wird im Tennis, warum er wohl in die Top 5 einziehen wird, warum er in den letzten Monaten so erfolgreich war, aber man sieht eben auch, dass er noch ein Jahr in seinen Körper reinwachsen und noch fitter werden und ja, vielleicht sogar noch mehr an Muskelmasse zulegen, davon entfernt ist, eben jemand wie Djokovic in dem Format zu schlagen. Oder aber er braucht vielleicht wirklich sowas wie Wimbledon, wo die Ballwechsel nicht unbedingt so lang sein müssen wie hier und wo es vielleicht alles ein bisschen, wo die Bedingungen noch mehr entgegenkommen mit dem flach abspringenden Ball. Ich würde sagen, Medvedev hat sich hier gut und teuer verkauft, aber morgen wahrscheinlich direkt in die Muckibude.
Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Novak Djokovic gegen Kenny Shikori. Djokovic ist natürlich der klare Favorit, gerade auch, weil Kenny Shikori hier so Schwerstarbeit verrichten musste. Aber Nishikori, hat er eine kleine Chance, deiner Meinung nach? Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das sind 3 etwas engere Sätze für Novak Djokovic und er wird dann am Ende ins Halbfinale einziehen.
Ich sehe es auch nicht. Die einzige Chance wäre wahrscheinlich eine überragende Leistung von Nishikori, wo er das Match innerhalb von 2 Stunden beenden kann. Wo er einfach den goldenen Tag erwischt, Djokovic vielleicht ein bisschen unkonzentriert ist. Aber Djokovic, hat man das Gefühl, kann noch 2 Level höher gehen hier bei dem Turnier. Und ich sehe außer Nadal noch nicht den Spieler, der ihn hier unbedingt schlagen würde.
Tja. Novak Djokovic steht im Viertelfinale, er trifft auf Kenny Shikori. Die andere Begegnung ist die zwischen Milos Raonic und Luka Pui. Milos Raonic hat heute gegen Alexander Zverev gespielt und Alexander Zverev hat die ersten 2 Sätze ungefähr so erlebt wie Angelique Kerber gestern ihr Match gegen Danielle Collins. Komplett chancenlos. 1-6 gingen die ersten beiden Sätze an Milos Raonic, der bis zu dem Zeitpunkt fehlerloses Spiel gezeigt hatte. Davon profitierte, dass Alexander Zverev seinerseits nicht viel getroffen hat. Aber trotzdem muss man das erstmal so durchziehen. Der dritte Satz war ein sehr spannender, war ein sehr gutklassiger Satz. Den hat Milos Raonic dann im Tiebreak gewonnen, weil er fast fehlerfrei auf der Vorhand war, in den Grundlinienduellen, beim Aufschlag, beim Volley hervorragende Punkte gemacht, weil er alles richtig gemacht hat und weil er auf einen Alexander Zverev traf, der nicht zu 100% bei seiner Leistung war, der maximal 80% geliefert hat und der heute wirklich, und das müssen wir so in dieser Deutlichkeit sagen, chancenlos war.
Ja, war in den ersten beiden Sätzen eine schwache Leistung. Da müssen wir nicht drum rumreden. Der Auftakt des Matches war spannend, fand ich, weil sich Zverev eben direkt das Break geholt hat. Aber man an der Körpersprache von Raonic sah, dass ihm das überhaupt nicht 1% überhaupt des Selbstvertrauens gekostet hat. Denn er hat direkt den Aufschlag von Zverev attackiert. Er hat direkt versucht, hart und ja auch mit hoher Präzision die Entscheidung zu suchen in den Ballwechseln, hat dann das Break geholt. Es hat ein bisschen gedauert. Von da an hat er dominiert. Und das hat er auch, weil Zverev schlecht serviert hat und weil Zverev ziemlich passiv hinten an der Grundlinie rumhing. Aber Raonic hat das wirklich an sich gerissen und hat da dann einen Vorsprung geschaffen, der so ein bisschen unheimlich wiederholbar war in dieser ersten, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde haben, glaube ich, die ersten beiden Sätze gedauert. Und der dritte, würde ich zustimmen. Das hat Spaß gemacht, das war hochklassig, das war das Match, was man eigentlich, glaube ich, auch erwarten konnte. Beide auf Augenhöhe, beide sind in der Lage, ihren Aufschlag zu halten. Auch den hätte Raonic klarer gewinnen können. Er hatte ja Matchbälle bei 5-4. Da war ein wunderbarer Ballwechsel noch dabei, den Zverev dann für sich entschieden hat. Ich glaube, nach 28 oder 29 Schlägen, da hat Raonic ein bisschen Verwaltungstennis gespielt, hat wirklich eben versucht, Zverev den Fehler machen zu lassen. Zverev hat es nicht gemacht und das war noch eine Situation, die geblieben ist, aber insgesamt Zverev ist nicht an sein Leistungsniveau rangekommen. Raonic hat seins ausgeschöpft, hat gezeigt, wie gut er im Netz ist, wie gut er aufschlagen kann, dass er den Slice auf jeden Fall weiterentwickelt hat. Mit dem hat er Zverev heute auch genervt und so war es eine runde, gute Leistung von Milos Raonic.
Die Pressekonferenz von Alexander Zverev gab leider nicht so richtig viel her, deswegen können wir uns das dann sparen. Aber einmal gerade noch ein bisschen auf den Rückhandslice von Raonic. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, weil es gab zwischendurch Raunen im Publikum, als er genau bei diesem Ballwechsel zum Beispiel immer wieder den ganz, ganz sanften, butterweichen Rückhandslice angebracht hat. Und Alexander Zverev konnte damit gar nichts anfangen. Das hatte er ja schon im ersten und im zweiten Satz gemacht. Ich habe eigentlich gedacht, das müsste dann bestraft werden im dritten Satz von Alexander Zverev. Aber der hat im gesamten Spielverlauf kein Mittel gegen diesen Rückhandslice gefunden, der eigentlich nicht wirklich platziert gespielt war, sondern eigentlich nur zurück ins Spielfeld gebracht worden war. Aber Zverev fand dafür kein Mittel.
Es hat dahingehend natürlich so ein bisschen an die Niederlage gegen Philipp Kohlschreiber bei den US Open erinnert. Ja. Da hat sich Zverev ja auch die Zähne einfach ausgebissen an diesem Slice. Und das ist etwas, was wir seit langem wissen. Das ist zum Beispiel etwas, was Federer natürlich früh in deren Matches gezeigt hat, wo er auch viel Slice in die Rückhand gespielt hat und diese Tempowechsel gegangen ist. Und das war etwas, mit dem Zverev schon immer Probleme hatte. Auch etwas, was Zverev eben nicht in der Lage ist, dann auf dem Court zu lösen, dass er da ein taktisches Mittel gegen findet. Und so war das dann heute so ein bisschen täglich grüßt das Slice-Tier. Und das hat ihm wirklich zugesetzt. Und es überrascht natürlich, dass er da nicht unbedingt mit der Einlösung daherkommen kann. Und Raonic wird sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, das läuft immer noch, machen wir es einfach weiter. Ich muss ja jetzt hier nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach nur den Ball übers Netz spielen. Und es hat für ihn am Ende gereicht, wobei es halt so spannend gewesen wäre, ob sich das Match verändert hätte, wäre es noch in den vierten Satz gegangen, ob Zverev da dann vielleicht nochmal ein neues Niveau gefunden hätte und Raonic dann unter Umständen auch gezwungen hätte, einen Plan B oder C rauszuholen.
Zverev hat selber gesagt, er hatte nicht das Gefühl, dass er das noch hätte umbiegen können heute. Dafür wäre er einfach zu schwach gewesen. Und Milos Raonic trifft jetzt etwas überraschend auf Luka Pui. Der hat nämlich heute gegen Borna Coric gewonnen und das hat er in hervorragender Art und Weise gemacht. Das war ein richtig gutes Spiel von Luka Pui, der gegen Borna Coric in 4 Sätzen gewonnen hat. Nachdem er den ersten noch im Tiebreak verlor mit 4-7, gewann er die nächsten 3 Sätze 6-4, 7-5 und 7-6 am Ende. Coric mit keiner guten Leistung, aber Pui, der vorher noch nie ein Match bei den Australian Open gewonnen hatte, steht jetzt auf einmal im Viertelfinale und er gehörte so ein bisschen zu den Vergessenen im letzten Jahr. 2016 hat er ja unter anderem das Viertelfinale in Wimbledon und bei den US Open erreicht und jetzt scheint er wieder da zu sein. Ist ein guter Saisonstart für Luka Pui.
Ja, vor allem, wenn wir über variables Tennis sprechen, das hat er heute ein bisschen rausgeholt. Er hat auch relativ viel Slice reingeworfen, er hat auch relativ viele Tempowechsel drin gehabt. Er hat auch teilweise den Ball einfach nur zurückgespielt und versucht, Coric das Tempo machen zu lassen. Und Corics Vorhand war heute definitiv zu wackelig dafür. Und Coric hat da zwischendrin immer mal wieder Mittel gefunden, einfach über seine Intensität und über seine Athletik eben in dieses Match zurückzukommen. Aber Pui hat ihn wirklich entnervt. Und wenn man dann natürlich schaut, wer bei Pui auf der Tribüne sitzt, wer seine Trainerin ist, Amélie Mauresmo, die das ja durchaus alles meisterhaft konnte, dann ist es möglich, da eine Verbindung herzustellen. Müssen wir mal schauen, ob das am Ende wirklich so ist. Und du hattest das Talent Pui angesprochen. Ich meine, er ist technisch ein wunderbarer Spieler, aber er hat so ein bisschen das alte Thomas-Berdych-Problem. Er weiß nicht immer, wie man Punkte konstruiert, wie man auch vielleicht einfach mal einen dreckigen Punkt mitnimmt, wie man halt einfach mal auf Effizienz setzt. Und da stellt er sich häufig selber ein Bein mit. Aber dann legt er halt so ein bisschen diese Gala-Auftritte hin oder hat eben diese Resultate, die aus dem Nichts kommen. Denn auch, das war ja auch schön, auch in Wimbledon und bei den US Open, wo er das Viertelfinale erreicht hatte, hatte er vorher nie überhaupt nur ein Match im Hauptfeld gewonnen, hier auch bei den Australian Open. Also bei ihm macht es ab und an Klick und vielleicht war es ja jetzt das Klick, was Amélie Mauresmo dort umgelegt hatte.
Ja, auf jeden Fall ist diese Paarung Mauresmo-Pui in einem sehr, sehr guten Zustand im Moment. 2019 hat gut für die beiden angefangen Und Puig, Hauptsache es sieht gut aus. Und das könnte sich im Laufe seiner weiteren Karriere wirklich zum Thomas-Berdych-Problem dann ausarten. Auch hier stehen die vier Viertelfinals jetzt fest bei den Herren: Raonic gegen Puig, Bautista Agut gegen Tsitsipas, wir haben Djokovic gegen Nishikori und wir haben ganz unten noch Tiafoe gegen Nadal. Francis Tiafoe gegen Rafael Nadal, das wird morgen auch die Night Session sein. Davor werden Petra Kvitova und Ashley Barty spielen. Die Night Session, finde ich, hat es morgen in sich. Anastasia Pavlyuchenkova und Danielle Collins, das dritte Spiel auf der Rod Laver Arena, nicht vor 4.30 Uhr deutscher Zeit, nicht vor 2.30 Uhr Stefanos Tsitsipas gegen Bautista Agut. Davor gibt es noch ein Legendendoppel. Francis Tiafoe, ich kann mir nicht vorstellen, dass er Nadal vor große Probleme stellen kann. Aber Tiafoe hat hier hervorragendes Tennis bislang gezeigt und hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Das auf jeden Fall. Die Hoffnung ist ja auch, dass er in diesen höheren Sphären des Tennis erhalten bleibt, denn er ist einfach extrem unterhaltsam über seine Persönlichkeit und über die Art und Weise, wie er Tennis spielt. Ich vermute, es wird viel von seinem ersten Aufschlag abhängen. Wenn der kommt, dann kann er darüber durchaus gefährlich sein und eben die Punkte kurz halten. Natürlich, er hat die Athletik, um längere Ballwechsel mit Nadal mitzugehen. Trotzdem, wer will gegen Nadal, außer vielleicht Djokovic, wirklich schon lange, lange Ballwechsel spielen? Von daher, der Aufschlag muss kommen, dann vielleicht hoffen, dass bei Nadal es so ein bisschen wackelig ist, dann kann er vielleicht mal einen Satz stehlen, vielleicht einen zweiten Satz stehlen und wer weiß, ob er dann das Match für sich entscheiden kann. Aber ich würde vermuten, dass er uns ein bisschen die bessere und unterhaltsamere Version von Alex de Minaur gibt, wo er einfach wirklich Nadal so ein bisschen entnerven kann, wo er ein bisschen mit ihm spielen kann, wo er am Ende in 4 Sätzen oder so verliert, aber jeder sagen wird, hey, das ist ein richtig unterhaltsamer Typ.
Ja. Und wenn er eine unterhaltsame Nummer morgen anbietet, dann glaube ich, gehen alle Leute zufrieden nach Hause und dann geht wahrscheinlich auch Rafael Nadal nach einem 4-Satz-Sieg zufrieden nach Hause. Das ist im Moment die Vermutung, die ich dann habe. Wie gesagt, Petra Kvitova gegen Ashley Barty, auch auf das Spiel können wir uns, glaube ich, freuen. Mein Tipp bleibt nach wie vor, Petra Kvitova gewinnt dieses Turnier. Ashley Barty wird morgen die ganze Nation hinter sich haben, ganz Australien, ganze australischen Tennisfans hinter sich haben. Und dann schauen wir mal, wie der Tag morgen ausgeht. Morgen gibt es dann natürlich auch wieder ein Daily Down Under mit den Ergebnissen von dem Viertelfinale. Morgen geht es ein bisschen später los hier. Und morgen werden wir dann über die ersten Viertelfinals sprechen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, die Adressen habe ich vorhin schon bekannt gegeben. Und sagt es weiter, wenn ihr einen guten Tennis-Podcast kennt, der euch gefällt. Also dieser hier. Ich hoffe, es ist dieser hier. Und sagt es weiter, tragt es hinaus in die Welt. Das würde uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.